Da bin ich. Guten Morgen, ihr hört Insert Moin bei superlevel.de, heute mit dem Christian von Stay Forever. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und der Micha ist auch dabei.
Hallo, guten Morgen.
Hallo. Wir haben heute mal so ein Meta-Thema, ich nenne es mal Meta-Thema, und wir wollen uns nämlich heute drüber unterhalten. Waren Spiele früher besser oder täuscht uns da einfach nur die Erinnerung? Also sind wir da einfach ein bisschen verklärt? Micha, wir zwei sind da irgendwo mal drauf gekommen, in irgendeinem Cast, an den ich mich jetzt nicht mehr erinnern kann. Und dann haben wir gesagt, oh, das ist doch mal ein interessantes Thema. Und dann haben wir das in unsere Liste geschrieben, dass wir da irgendwann mal drüber reden wollen. Und den Christian haben wir deswegen eingeladen, eigentlich aus zwei Gründen, weil der sagt immer, wenn man ihn fragt, magst du nicht mal beim Podcast mitmachen, sagt er, ich spiele gerade nichts Aktuelles und ja, weiß ich nicht, mal schauen, interessiert mich alles nicht, was da gerade rauskommt, habe ich auch keine Lust, über irgendwas zu reden. Das heißt, wir müssen mit dir immer irgendwelche extravaganten Themen finden, wenn wir dich mal einladen wollen. Und zweitens, wen besser einladen oder mit wem besser über ein Retro-Thema sprechen, als mit jemand, der einen Retro-Podcast macht. Gibt niemanden, der sich wohl besser mit alten Spielen, glaube ich, auskennt, oder?
Ja, das ist schon klar, dass ich da jetzt auf eine bestimmte Rolle gebucht bin, so wie in den Talkshows dann auch der Krawallmacher eingeladen wird und sowas. Und jetzt als Retro-Onkel bin ich hier, um zu sagen, früher war alles besser und auch meinem fortgeschrittenen Alter entsprechend. Ich kann mich ja kaum noch an was erinnern, was damals stattgefunden hat. Aber ich versuche mein Bestes zu tun, um die Frage zu beantworten.
Genau, und du hast wie viel, also die Zahl sagt, habt ihr glaube ich schon 10-mal gesagt bei Stay Forever, irgendwie 3000 alte Spiele, 5000 oder
so? Es werden ja immer mehr, die ist ja, das ist ja immer nach ein paar Monaten schon wieder veraltet. Momentan sind es 4500, glaube ich. Aber ich habe sie nicht alle gespielt.
Wie zählst du das denn?
Ach, das, ich habe eine Datenbank dafür, die macht das. Man hat moderne Technik heutzutage, weil heute ist alles besser. Früher hätte ich das von Hand auf einen Zettel schreiben müssen, aber heutzutage macht das die Technik für einen.
Das stimmt. Und ganz heutzutage muss man ja einfach nur in seiner Steam-Bibliothek gucken. Da steht das ja dann einfach durchgezählt.
Ja, aber da sind wir schon bei einer Sache, die früher war. Hier, Spieleboxen, Handbücher, Datenträger, kein DRM, andere Formen von Kopierschutz natürlich. Aber tatsächlich, dieses Physikalische ist auch eine der einzigen Sachen, die früher besser waren.
Naja. Ja, aber hast du denn gar nichts von Don Metric gelernt? Also wer sowas noch mag, der ist halt einfach ewig gestrig.
Ja, das stimmt.
Also, der soll sich nicht so anstellen, der soll sich eine Xbox kaufen. Und nicht, bitte nicht, seien Sie bitte nicht unser Kunde. Aber
solche Leute wie ich stehen Fortschritt im Weg, wenn ich an der Packung festhalte. Aber das ist ja tatsächlich, wenn ich heute spiele, unabhängig davon, ob es auf der Konsole ist oder auf dem PC, dann kaufe ich sie mir nur noch in digitaler Form. Das ist einfach viel, viel praktischer und da bin ich dann auch unromantisch. Ich meine, diese neumodischen Dinge haben eh keinen Sammlerwert. Außer, falls man schlau genug war, vor wie viel 7, 8 Jahren, als World of Warcraft rauskam, die Collector's Edition zu kaufen damals, weil die kannst du jetzt mit Gold aufwiegen inzwischen.
Aber wahrscheinlich muss die original verpackt und eingeschweißt und sonst irgendwas sein, oder? Wie die alten Comic-Hefte.
Noch nicht mal, aber wenn du das hast tatsächlich, dann bist du natürlich fein raus. Dann kann man die im Krieg eintauschen gegen 3 Schweine und eine Kuh oder so.
Aber ja, um jetzt nochmal auf diese alten Spiele zurückzukommen, also was, ich habe mir im Vorfeld so ein bisschen überlegt, wie kann man da ein bisschen hinführen und da, was bietet sich besser an als euer Podcast? Und da geht's mir immer so, ihr malt da immer, also besonders du, Christian, so ganz blumige Gemälde aus Worten. Also ich denk da jetzt an die Sherlock-Holmes-Folge, wo du irgendwie eine halbe Stunde allein darüber redest, wie toll das viktorianische Zeitalter da dargestellt wird und wie sehr gut diese Ära eingefangen ist. Und dann guckt man sich einen Screenshot an und dann sieht man so ein verpixeltes 265-Farben-Bitmap, wo man sich dann denkt, ja, also mit viel Fantasie kann ich da Sherlock Holmes erkennen. Und das ist immer ganz witzig, weil das für mich immer in meinem Kopf in einem krassen Gegensatz, also die Optik des Spiels steht in so einem krassen Gegensatz zu dem, was ihr mir dann erzählt. Und woran liegt das? Ist das einfach, weil das Spiel früher, sind diese Gedankenwelten einfach im Kopf entstanden?
Ja, natürlich sind sie das. Und das ist eine Faszination einer neuen Technik und eines technischen Fortschritts, der damals noch neuartig ist, so ähnlich wie wenn du jemanden fragst, wie das war, als der Film angefangen hat zu sprechen, zum Beispiel die ersten Tonfilme. Und wer das live miterlebt hat, wird dir vermutlich vorschwärmen von dieser neuen Dimension, die sich da aufgeschlossen hat, die für uns Außenstehende nicht mehr zu begreifen ist oder Nachgeborene, weil das einfach etwas Zeitgenössisches, eine zeitgenössische Erfahrung ist. Und natürlich sind diese Pixelgrafiken von solchen 20 Jahre alten Spielen mit heutigen Augen gesehen unscharf, verwaschen, pixelig, bringen den Eindruck nicht mehr rüber. Also das, was wir machen bei Stay Forever, ist ja auch für Menschen, die damals nicht dabei waren, ein bisschen lebendig werden zu lassen, wie sich das damals angefühlt hat, wie man das damals wahrgenommen hat und was der zeithistorische Kontext war. Das ist aber nicht unbedingt ein Werturteil über die Spieler. Also wir sagen dann nicht zwangsläufig, dass Sherlock Holmes zum Beispiel ein besseres Spiel ist. Im Gegenteil, die andere Hälfte des Podcasts geht es darum, was es alles falsch macht, das Spiel. Und aus heutiger Perspektive sind das natürlich klobige, unhandliche, schwierige Brocken.
Das Gefühl habe ich nämlich auch immer, oder? Wie geht's dir, Micha? Ich habe immer das Gefühl, alte Spiele sind einfach von der Bedienung her und von allem wirklich auch alt. Also, wenn man jetzt noch mal eins spielt, fühlt sich's auch so an.
Geht, ne? Also ich spiele seit den Amiga. Ich hatte früher so einen Amiga 500. Und es gibt Spiele von früher, die sich auch heute immer noch einzigartig anfühlen. Ich glaube, ein sehr berühmtes Beispiel dürfte Another World sein, von den Eric Chani, ne, wenn ich ihn richtig ausspreche, der mitverantwortlich dafür ist, dass es eine ganze Reihe solcher Knobel-Jump-Runs gibt, sowas wie Flashback zum Beispiel und so. Und du packst es heute an. Es gibt's ja in zahlreichen Neuauflagen für alle möglichen Systeme. Und das ist damals wie heute immer noch ein einzigartiges Spiel. Es gibt aber es gibt natürlich Genres, die sind überholt. Also es gibt so, also klassische Beispiele sind zum Beispiel Rennspiele, die ja so zum Beispiel eine Rennerfahrung replizieren wollen. Und die werden natürlich im Laufe der Jahre mit fortschreitender Technik immer und immer besser. Und es besteht jetzt kein so großes Interesse mehr daran, Gran Turismo 1 zu spielen, wenn man Gran Turismo 5 bekommen kann, weil einfach da steckt einfach nicht irgendwie eine bestimmte Welt oder irgendwie sowas hinter, eine Geschichte, die erzählt wird oder so, sondern da geht es jetzt wirklich nur um das Autofahren. Und ich glaube, Sportspiele zum Beispiel sind auch so klassische Genres, je besser die Technik wird, desto uninteressanter werden die alten Titel. Es sei denn, sie machen irgendetwas, was sie irgendwie hervorstechen lässt. Also so ein Spiel wie Speedball 2 zum Beispiel von Bullfrog. Ich glaube, das hat heute immer noch einen gewissen Charme, weil es einfach nicht sehr viele Spiele in dieser Richtung gibt. Wogegen aber dann NBA, das erste NBA zum Beispiel, ich glaube, das wird heute keiner spielen, es sei denn, es geht um nostalgische Erfahrungen, weil man das früher irgendwie als Kind gezockt hat oder so.
Sind wir jetzt gerade schon des Rätsels Lösung vielleicht auf der Spur, dass es irgendwie an der 3D-Technik liegt? Also, dass 3D-Spiele einfach viel schneller altern als, ich bringe jetzt mal so ein Beispiel, so ein Monkey Island, was ja irgendwie vor ein paar Jahren, gut, es kam dann als HD-Remake, aber es hat immer noch irgendwie funktioniert in seiner Form. Christian?
Nicht zwangsläufig. Das kommt sehr darauf an, wie stark das Spiel an sich an die grafische Darstellung gekoppelt ist. Um das Beispiel von Michael schnell aufzugreifen mit den Rennspielen, er hat vollkommen recht bei so Sachen wie Gran Turismo, wo die Realitätsnähe der Grafik natürlich ein besonderes Merkmal des Spiels ist. Also der Realismus, auch der optische Realismus, der Fotorealismus sozusagen. Aber wenn ich auf der anderen Seite sowas wie Mario Kart anschaue, wo der optische Realismus ja keine große Rolle spielt, sondern die Spielerfahrung das Entscheidende ist, da kann man durchaus auch die SNES-Variante oder die GameCube oder N64-Variante nehmen. Viele Leute finden die sogar noch besser als die moderneren Ausgaben und mit denen genauso viel Spaß haben heute wie damals, weil die so effizient designt sind und so perfekt auf ihre Hardware zugeschnitten sind, dass die vom Spielspaß im Prinzip nicht zu verbessern sind.
Ich finde es bei diesem, also wenn man über alte Spiele diskutiert, finde ich es extrem schwer, das von den Personen zu trennen. Also das heißt, ich glaube, dass wir alte Spiele möglicherweise besser finden, liegt für mich daran, dass wir damals auch alle jünger waren und mit diesen Spielen irgendwie aufgewachsen sind und, so wie Christian es schon gesagt hat, auch so diesen Entdeckergeist hatten. Weil jedes Spiel, was du bekommen hast, hast du einfach irgendwie, da warst du erstmal oft von der Technik einfach total begeistert. Da warst du ja erstmal egal, wie sich das Spiel spielt, du wolltest es nur anschauen. Und deswegen finde ich das jetzt rückblickend sehr schwer zu trennen, weil wir halt einfach damals jünger waren und auch wir hatten mehr Zeit, wir hatten weniger Anspruch und weniger Auswahl, habe ich rückblickend irgendwie kann ich mich erinnern. Also weil du hast halt ein Spiel, selbst wenn es schlecht war, heute probierst du halt 2 Stunden aus und wenn es dir nicht gefällt, dann ja quälst du dich da auch nicht länger mehr mit rum. Und früher hat man es dann einfach gespielt, weil man hatte ja nichts anderes als Kind.
Schwierig, finde ich, weil ich glaube, dasselbe gibt's heute auch. Ne? Also es gibt so Grafikblender, sage ich mal, oder sehr grafikintensive Spiele, wie zum Beispiel die Sachen, die Crytek macht, die technisch unglaublich beeindruckend sind. Und jeder halbwegs technisch Interessierte probiert die zumindest einmal aus. Ob man jetzt am Ball bleibt, ob man die zu Ende spielt, ist eine andere Sache. Aber jeder will erstmal sehen, wie sieht das aus, wenn ich selber spiele. Also da reichen die Videos auch nicht mehr aus und so, sondern man will einfach selber gucken, das selber Hand anlegen und so weiter. Und so ähnlich ist es ja früher auch. Also klar haben wir früher dann so Spiele wie diese ganzen CD-ROM-Videodinger, Cyberia und Creature Shock und so gespielt, weil die geil aussahen. Und dann aber früher dachte man, glaube ich, auch, dass das an ein, zwei Stellen so, naja, so viel kann ich ja eigentlich gar nicht hier machen. Also bei Creature Shock war es bei mir zum Beispiel so, dass ich erstmal so die erste Stunde völlig geflasht war und dachte, boah, was geht hier ab? Und du fliegst halt, also es gibt da diese Starwing-Sequenzen, wo man mit einem Flugzeug rumfliegt und dann später diese Videolabyrinthe und dachte, geil, das ist ja von der Atmosphäre super cool. Und spätestens ab dem dritten Level oder so merkst du, dass du ja eigentlich nicht viel tust, außer Stück für Stück ein kleines Videosegment vorantreiben und die Interaktivität ist halt total gering. Und
das war so ein Dragon's Lair für die auf dem Stand der damaligen Technik mit diesem Renderzeug. Genau. Ein ganz schreckliches Spiel an sich, aber wie du sagtest, visuell wahnsinnig beeindruckend. Da hat man sich halt trotzdem durchgequält.
Total, ja, also schon dieses Intro, da hast du irgendwie so ein Intro gesehen, wo so eine junge Dame irgendwie durch so ein Raumschiff läuft und da irgendwelche Kryo-Stationen mit anderen Teammitgliedern kontrolliert und die wird dann angegriffen von eins dieser Weltraumkreaturen, so wie wir da alle saßen, so sabbernd, so wow, 3D-Animation, krass, und es hat halt wirklich diese Alien-Atmosphäre und das hast du dann zu Hause auf deinem Heimcomputer gehabt. Ich meine, erinnert ihr euch noch dran, als ihr damals Rebel Assault oder so gespielt habt, war das ja das Gleiche. Du spielst ja nur ein Video, du spielst ja nur ein Sprite. Ja. Von einem Videohintergrund, aber es war halt damals irgendwie so wuff, wuff. Und so ähnlich ist es heute auch. Ich glaube, so in ein paar Jahren werden wir sagen, so ja, Crysis sah geil aus, aber das Spiel war mehr so mittelgut, ne? Oder vielleicht gar nicht so beeindruckend im Gegensatz zu anderen Ego-Shootern. Und diesen Effekt wird es halt immer geben. Nur sind wir jetzt natürlich ein bisschen älter und ein bisschen abgekochter, was das betrifft, so, und lassen uns nicht so schnell beeindrucken. Aber ich glaube, für jüngere Generationen, Leute, die jetzt irgendwie 16 sind oder so, die ist das ganz ähnlich wie das, was wir damals erlebt haben mit diesen ganzen CD-ROM-Dingern und so.
Ich glaube, das Stichwort hier ist Nostalgie. Ich meine, das ist ja nun auch eine Tatsache, dass der menschliche Geist so funktioniert, dass wir im Rückblick bei unsere Erinnerungen sozusagen aussortieren und auslüften und dass all das, was unwichtig oder nicht so toll für uns war, dazu tendieren, das zu vergessen und die guten Sachen eher in Erinnerung behalten. Und wenn du nostalgisch zurückblickst auf deine Jugend und die Dinge, die du da gerne gemacht hast, dann fallen dir halt vor allem die Sachen ein, die schön waren. Und so ist das bei den Spielen auch. Also wir haben, glaube ich, alle unfassbar viele Spiele gespielt, die nichtssagend unwichtig waren, die wir schnell wieder vergessen haben, aber die spielen in unserer Erinnerung keine Rolle in der Regel, sondern es sind halt die Sachen, die wir genossen haben, mit denen wir Spaß hatten oder in irgendeiner Weise eine bedeutungsvolle Erfahrung gemacht haben. Mich erinnert das auch ein bisschen, Daniel, was du vorhin gesagt hast, an die alte Debatte, die wir immer wieder hatten bei Spielemagazinen und immer noch haben, dass Leute sagten, die GameStar war doch früher viel besser. Oder die PC Player, das war noch ein ordentliches Spielemagazin.
Ja, aber als Christian Schmidt da noch war, war die aber auch besser, muss man sagen.
Ja, gut, das ist ja ein Fakt. Das ist ja ein Fakt. Ja. Aber das andere ist natürlich, genau wie du sagtest, dass sich die Lebensumstände verändert haben und dass es aber an die Persönlichkeit und den Menschen gebunden ist, dass du mit 14 ein Spielemagazin anders konsumiert hast als mit 30, wo sich deine Lebensumstände anders sind, wo du arbeitest, wo du weniger Zeit hast, wo das nicht mehr lebensbestimmend ist für dich, welche Spiele du spielst und wo man nicht sich am nächsten Tag im Pausenhof mit den Leuten trifft und eine Viertelstunde darüber redet, was man gerade Cooles in Spiel XY erlebt hat. Und dementsprechend sind dann also die Anforderungen andere und deswegen werden Spiele im zunehmenden Alter, glaube ich, auch anders konsumiert und anders bewertet, als wenn man jung ist.
Was ist denn mit dem Schwierigkeitsgrad? So, das ist ja auch immer so ein Aspekt, der dann gerade in solchen Diskussionen immer gerne hervorgebracht wird, dass man sagt, ja, früher waren halt Spiele noch anspruchsvoll, da musste man sich noch reinfuchsen und heute ist ja so, also das als Negativbeispiel wird ja dann immer irgendwie Nintendo gebracht, wo man sagt, ja, da gibt's ja inzwischen Spiele, die haben einen Knopf, die spielen sie von alleine durch, ja, da muss man gar nichts mehr machen.
Es gibt natürlich Spieler, die seit vielen Jahren spielen und immer noch die Herausforderungen suchen und so weiter. Ne? Und die sind, stimmt schon, dass Spiele früher, als sie noch nicht so geöffnet waren, dem Massenmarkt gegenüber, die waren dann sperriger. und nicht so einfach nachzuvollziehen vielleicht, weil sie sich halt schon ein bisschen auf ein spezielleres Publikum irgendwie konzentriert haben. Aber das ist nun mal ein Nebeneffekt, wenn man sich dem Markt öffnet. Man möchte ja vielen Leuten zugänglich sein, ne? Also man möchte ja irgendwie seine Spiele nicht nur an die Super-Nerds verkaufen, sondern eben es allen möglichen Leuten irgendwie schmackhaft machen. Und das gelingt, das soll halt auch Leute irgendwie spielen können, die vielleicht 2-3 Mal einen Controller in der Hand hatten, aber so die grundlegenden Prinzipien eines Genres nicht so kennen soll. Ich glaube, so ein ganz gutes Beispiel aktuell ist Remember Me, wo viele Leute gesagt haben, das ist alles total easy peasy und man sieht ja immer überall, wo man hin muss und es wird überall angezeigt, wo man hinspringen muss und das Spiel spielt sich im Grunde genommen wie so ein interaktiver Film. Ich finde das gar nicht schlecht, weil du hast ja trotzdem die Wahl. Es gibt ja trotzdem immer noch unglaublich viele Spiele, die ja trotzdem immer noch diese gehobenen Schwierigkeitsgrad haben. Also da fiel mir jetzt zum Beispiel Legend of Grimrock ein, wo du ja ganz optional die Karte ausblenden kannst, damit du wie früher die Sachen so nachzeichnen musst, wenn du durch diesen Dungeon gelaufen bist. Und dieses Argument, dass alles einfach ist, verstehe ich insofern nicht, weil es gibt für alle Seiten was, ne? Es gibt diese ganz einfachen Spiele, wie sie Nintendo jetzt für Wii und so gemacht hat, die für ein ganz anderes Publikum gemacht sind. Und es gibt aber trotzdem, gerade im Indie-Sektor, so unglaublich viele Sachen, die so bockschwer sind, dass die Leute, die früher sich gerne die Stunden um die Ohren geschlagen haben, bei schweren Spielen auch heute immer noch sehr glücklich werden. Deswegen finde ich eigentlich für alle was da.
Es hat sich eine Sache grundlegend geändert, finde ich, in der Beziehung zwischen Spiel und Spieler im Laufe der Jahre. Und zwar, dass früher die Spiele in der Regel gegen den Spieler gestellt haben und sich als ihre Aufgabe begriffen haben, ihn daran zu hindern, im Spiel fortzuschreiten oder geschweige denn zum Ende zu kommen. Und das kommt natürlich aus der Historie der Arcade-Spiele, wo es ja immer darum ging, den Spieler möglichst schnell wieder dazu zwingen, einen neuen Coin nachzuwerfen und so weiter. Und wenn du sowas wie an Bard's Tale zum Beispiel dich erinnerst, dann ist vollkommen klar, das Spiel hasst mich als Spieler, das will nicht dass ich irgendeinen Erfolg habe oder da weiterkomme. Schmeißt mir jeden erdenklichen Knüppel zwischen die Beine. Und heutige Spiele setzen sich viel eher zur Aufgabe, den Spieler dazu anzuhalten, bis zum Ende zu kommen. Natürlich, weil sie auch viel stärker erzählende Spiele sind und ja auch wollen, dass der Spieler das nächste Erzählstückchen und den Abschluss der Geschichte findet. Und ich finde das vollkommen richtig. Ich meine, das ist wenn du es als in sich geschlossenes Konsumprodukt verstehst, so ein Spiel, dann möchtest du natürlich, dass der Spieler auch die volle Erfahrung ausschöpft in diesem Spiel, zumindest auf der narrativen Ebene und bis zum Schluss kommt. Und noch dazu, weil die Wahlfreiheit ja auch viel größer geworden ist und heutige Spiele als Standard drin haben, dass sie dir sagen, okay, wenn du ein erfahrener Spieler bist, dann dreh halt den Schwierigkeitsgrad hoch, das funktioniert schon. Oder wir lassen dir hier die Möglichkeit, noch eine Hilfe auszublenden, wie das ja auch die ganzen Bethesda-Spiele machen. Und dann kannst du die Erfahrung anpassen an deine eigene Spielleistung oder an deine Vorlieben. Wunderbar.
Das ist auch so ein Aspekt, diese Komfortfunktionen. Also so geht's mir immer, wenn ich alte Spiele mal anspiele. Also was habe ich jetzt, war das letzte, glaube ich, Thief oder sowas, das erste, was ich nochmal probiert habe. Und dann habe ich halt schon festgestellt, okay, ich habe mich an diese Komfortfunktionen aber auch gewöhnt. Also ich brauche es nicht, aber ich habe halt ganz gerne eine Karte oder einen Kompass, der mir anzeigt, wo ich hin muss. Und beim ersten Thief hast du halt irgendwie nur so eine gezeichnete Karte, auf der du eigentlich nichts erkennen kannst und du siehst auch nicht, wo du bist. Und die ist auch nur so ungefähr, also das heißt, die zeigt dir nicht mal die einzelnen Räume oder Areale an, sondern du hast halt sowas, dass du dich so ein bisschen orientieren kannst, aber du kannst dich da halt hemmungslos verlaufen in dem Spiel. Und das kann dir halt eigentlich in einem Dishonored jetzt, wenn man das mal so als geistigen Nachfolger sieht, nicht mehr passieren. Weil da kriegst du eine relativ detaillierte Positionsangabe, du siehst auch immer, wo du hin musst und du kannst eigentlich nicht mehr an dem Spiel an sich scheitern, so wie du das sagst. Und das war halt damals einfach noch drin, wenn man das.
Und das ist natürlich eine Versuchung mit diesen Komfortfunktionen. Aber letztendlich ist es auch das ein bisschen eine unterschiedliche Mentalität, weil damals und zum Teil auch in der Indie-Szene dieser Gedanke herrschte und herrscht, dass man sich Erfolgserlebnisse in Spielen etwas sind, was man sich erarbeiten muss. Und dass sie umso größer ausfallen, je größer das Hindernis da vorher ist und die Leistung. Also, dass du zum Beispiel dass du dir mitskizzierst und selbst den Weg dadurch rausfindest, dass du da eine größere Leistung erbracht hast, als wenn das Spiel das für dich erledigt. Aber letztendlich ist halt gerade bei den modernen Spielen die Betonung eine andere. Dass es, wie soll ich das sagen? Wie gesagt, weil die Story wichtiger geworden ist, dass die Belohnung an sich eher ist, die nächste Zwischensequenz zu finden, den nächsten Dialog, den nächsten narrativen Happen, wie auch immer. oder dass du durch das Achievement-System so Metaziele bekommen hast, durch die du, die optional sind und bei denen du als Spieler selbst entscheiden kannst, okay, wenn ich jetzt 10.000 Leute grinden möchte, um dieses Achievement zu machen, das ist meine Sache. Bei einem Spiel vor 20 Jahren, Final Fantasy zum Beispiel, fällt mir ein, hätte ich es vielleicht noch machen müssen, damit ich überhaupt eine Chance habe, den Endgegner besiegen zu können. Da habe ich keine Wahl.
Genau. Also das ist halt auch so, Mentalität ist auch ein gutes Stichwort. Also es ist halt so, wenn man mehr Leute mit Spielen grundsätzlich ansprechen möchte, muss man natürlich auch berücksichtigen, dass es Menschen gibt, die nicht bereit sind, unglaublich viel Zeit in ein Computerspiel zu investieren. Die kaufen sich dann im Monat ein, zwei Spiele und sagen dann, ist geil, ich habe jetzt irgendwie zwei Wochenenden Zeit, um mir diese Spiele anzugucken. Und dann ist so ein Ding wie Remember Me oder meinetwegen auch The Last of Us oder so ein super Ding, weil das hat man dann in einer überschaubaren Zeit durchgespielt. Man ist gut unterhalten, ja, man ist gut unterhalten worden irgendwie für die zwischen 6 bis 15 Stunden, weißt du, schlag mich tot, wie lange die Spiele dauern. Aber das ist was ganz anderes, als wenn man jetzt irgendwie so ein Rollenspiel von früher auspackt, so, der sich durch Dungeons quält und irgendwie 40, 50 Stunden Zeit damit verbringt und dazu noch eine Menge arbeiten muss. Das ist eine Frage, wie man seine Freizeit gestalten möchte. Und je mehr Leute man anspricht, desto mehr muss man diese Befindlichkeiten natürlich dann auch berücksichtigen. Und
ich habe jetzt nur gelacht, weil da spricht natürlich schon der Podcaster aus dir, Micha, wenn du sagst, es gibt auch Leute, die kaufen sich nur zwei Spiele pro Monat. Also ich würde jetzt Leute, die sich zwei Spiele pro Monat kaufen, schon als ja, relativ aktive Spieler bezeichnen. Ich glaube, es gibt durchaus Leute, die kaufen sich alle halbe Jahre oder einmal im Jahr ein Spiel. Und
Ja, aber schau mal, also überall stehen jetzt, also Konsolen sind ja schon wirklich in sehr vielen Haushalten vertreten. Und diese Richtung, worüber jetzt viele bei Microsoft gemeckert haben, diese Xbox One-Geschichte mit den All-Entertainment-System, ist aber insofern gar nicht so blöd, weil viele nutzen ihre Konsolen ja auch gleichzeitig als Film-DVD-Player und so weiter oder auch für Watchever und weiß nicht. Und das ist natürlich cool, dass man mit dem Ding dann auch spielen kann. Aber die kaufen sich dann nicht, wie so manche Hardcore-Gamer, dann irgendwie 10 Titel oder bestellen sich alles vor, was da ist. Manchmal leihen die sich auch einfach einen Titel aus der Videothek irgendwie aus. So ein Spiel wie, ne, so ein Action-Adventure, was ein paar Stunden dauert, da weiß man, man braucht so 2-3 Tage dafür und ist froh, dass man es dann am Montag oder spätestens am Dienstag wieder zurückgeben kann. Und solche Käuferschichten muss man dann halt auch berücksichtigen. Und deswegen kommen diese unterschiedlichen, die Wahlmöglichkeiten, die Komfortfunktionen und so unter anderem auch zustande.
Und da reden wir jetzt nur von traditionellen, in Anführungszeichen, Hardcore-Spielen, aber darüber hinaus gibt's ja noch die ganzen Social Games auf Facebook, die ganzen Mobile-Spiele und so weiter, die ja von ihrem Anspruch her nochmal eine ganze Liga drunter angesiedelt sind, aber halt viel, viel größere Zielgruppen erschlossen haben. Und ist das nicht großartig, dass die Spiele dadurch, dass sie viel zugänglicher, viel einfacher, viel transparenter geworden sind, viel, viel mehr Leute auf der Welt zum Spielen gebracht haben? Vor 20 Jahren wäre es undenkbar gewesen, dass meine Mutter jemals ein digitales Spiel spielen würde. Und heutzutage spielt sie auf ihrem Tablet fast jeden Tag, weil es eine andere Klasse von Spielen gibt, die dadurch, dass da ein Fortschritt auch in der Benutzbarkeit stattgefunden hat, in der Erschließbarkeit der Spiele, für sie zugänglich geworden sind. Man darf nicht vergessen, dass Spiele vor 20, 30 Jahren im Prinzip ein sehr exklusives und ein bisschen elitäres Hobby waren. Zu meiner Zeit, als ich jung war, war das fast eine Selbstverständlichkeit, dass du bei einem neuen Spiel erstmal deine Config-Sys in DOS editieren musstest, bevor du überhaupt genügend Speicher hattest, um das Ding zum Laufen zu bringen. Naja, wer macht denn sowas, außer Freaks, Nerds und junge Leute, die viel Zeit haben? Und all diese Dinge sind weggefallen heutzutage. Diese unnötigen Hürden, diese Zugangshürden, um überhaupt reinzukommen in dieses Hobby. Und stattdessen kann jeder damit spielen und auch das spielen, was für sie für ihn angemessen ist. Die Bandbreite hat sich großartig erweitert. Es gibt eben nicht nur diesen Berg der chorigen, schwierigen, schwer zugänglichen Titel, sondern es gibt so viel mehr drumherum für alle Leute. Und ich finde das eigentlich eine fantastische Entwicklung.
Ja, und dazu muss man ja auch sagen, dass die Entwickler ja auch im Laufe der Jahre gelernt haben, diese Komfortfunktionen und auch die Tutorials immer geschickter in ihre Spiele einzubinden. Also wenn man so ein bisschen an die PlayStation 2-Ära denkt, wo man ein Spiel anfängt, man wird immer mit einer Textbox unterbrochen, mach dies, mach das und man hat nicht wirklich Bock weiterzuspielen, weil man immer wieder mit so einer Hilfestellung bombardiert wird. Sowas gibt's ja heute kaum noch. Bis gar nicht. Also diese Beispiele, die wir genannt haben, die Action-Adventures, die wissen ganz genau, wenn die Spieler diese Hilfefunktion nicht haben wollen oder weil wir so ein Spiel haben, was auf Atmosphäre drauf ist, können wir da jetzt nicht immer dieses Spiel unterbrechen. Und deswegen haben sie andere, subtilere Möglichkeiten gefunden, um den Spieler auf mit Tipps und Tricks irgendwie hinzuweisen. Zum Beispiel, wenn du irgendwie nicht weiter weißt und du eierst dann in so einem Innenhof rum und findest jetzt die Leiter irgendwie nicht, dann sagt das Spiel nach 2 Minuten, Leerlaufzeit sozusagen. Hier gibt's einen Tipp. Wenn du möchtest, dass wir dir zeigen, wie es weitergeht, drück diese Taste. Und es wird also, die Entwickler erlernen halt dazu. Deswegen ist diese Zugänglichkeit auch immer angenehmer geworden irgendwie, ohne dass es jetzt die Spielerfahrung zu zerstört.
Christian hat jetzt mit der Sys-Config schon irgendwie so einen technischen Aspekt angesprochen, der auch bei den alten Spielen. Also ich habe irgendwo mal einen Kommentar gelesen, wo er gesagt hat, ja, früher war das alles besser, weil da hat man einfach nur die Diskette reingeschoben und konnte losspielen. Und da kann ich mich dran erinnern, und ich habe nicht so früh mit Spielen angefangen, dass das eigentlich nie der Fall war, sondern da hat man dann 4 Disketten gehabt und die dritte hatte einen Lesefehler. So, und dann war halt so dieses, ja super, was mache ich jetzt? Dann hat man irgendwie rumgefragt, wie man im Freundeskreis einem eine dritte, die 3 von 4 ausleihen kann, damit man es damit weiter installieren kann und dann wieder, wenn er dann seine 70-80% geschafft hat, dann die irgendwie 4. eigene wieder einzulegen. Also das war damals gang und gäbe, also aus meiner Sicht, dass man einfach erstmal, also dass der erste Schritt, um überhaupt zu dem Spiel zu kommen, war schon technisch das überhaupt zum Laufen zu bringen, bevor man überhaupt erstmal angefangen hat, irgendwas von dem Spiel zu sehen, geschweige denn einen Startbildschirm oder so.
Und ja, auf dem Amiga zum Beispiel hast du deine Diskette eingelegt, dann hast du erstmal 5 Minuten gewartet, bis das Spiel geladen war, und dann hast du bei jedem Szenenwechsel die Diskette 2 eingelegt, damit er die nachladen konnte, und dann die Diskette 3. Dieses Disc-Jockey-Geschichte, die wir damals hatten. Die einzigen Leute, die wirklich zu einem kleinen Maße, finde ich, das Recht haben zu sagen, früher war es etwas besser, sind Konsolenbesitzer heutzutage, denn vor 10 Jahren, so in der Ära, also sagen wir, eigentlich von jeher, von den Konsolen steckst du dein Modul da rein, schon bei Atari 2600 oder NES und so weiter, und das Ding läuft und fertig. Und heutzutage kann es natürlich vorkommen, dass du das Spiel erstmal auf die Festplatte installierst und dann musst du erstmal das Update ziehen, bevor du starten kannst. Und dieses Plug and Play, diese Idee, die Konsolen ja erst so faszinierend gemacht hat, ist ein bisschen sabotiert heutzutage.
Das stimmt, ja. Also mittlerweile, also es ist ja gerade so, bei der Xbox war es ja 360, war es immerhin noch optional, ob du die Spiele installierst, aber spätestens mit der PlayStation 3, als dann die Zwangsinstallation kam, dann hat man sich dann schon gedacht, na gut, also das geht jetzt wirklich in Richtung PC. Man muss dann zwar nicht die ganzen Grafikoptionen einstellen und sich mit Treibern und so rumschlagen, also es gibt durchaus immer noch sehr viele Vorteile da, aber man wartet gerade bei der PlayStation schon oft ziemlich lange, bis man ein Spiel startet. Also bei den Sony-Spielen zum Glück nicht, die programmieren die Sachen meistens so, dass sie direkt von Disc abspielbar sind, aber gerade bei so Third-Party-Titeln installierst du da irgendwie erstmal 6 GB auf der Platte und dann die besagten Patches, und die müssen dann ja auch noch hintereinander installiert werden, weil sie aufeinander gestapelt sind und so. Also ist schon ein bisschen nervig geworden und wird hoffentlich besser mit den neuen Konsolenvarianten. Aber stimmt, es ist, was das betrifft, die Zeiten sind ja auch vorbei. Selbst auf dem PC hast du das ja nicht mehr so stark, ne? Wenn wir uns mal überlegen, früher zu Windows 95 oder 98 Zeiten, was wir da rumgefrickelt haben, dass wir da Spiele zum Laufen gekriegt haben. Heute packst du es drauf, meistens sogar noch über Steam. Und dann kannst du natürlich immer noch so ein bisschen rumkonfigurieren, aber die meisten Entwickler machen ja schon so Presets, oder haben so eine automatische Erkennung und stellen das dann automatisch auf deine Grafikkarte und deine Rechnerkonfiguration ein. Also, das ist alles sehr viel komfortabler geworden.
Was mich jetzt gar nicht so stört, ist das Spielen auf der Festplatte, also dass man die installieren muss auf die Festplatte, sondern diese ganzen Zusatzsachen, also dass du dann legst dein Spiel an und sagst so, ja, jetzt bitte deinen Uplay-Account verknüpfen, und dann sitzt du halt da und denkst dir, ja gut, den Namen weiß ich vielleicht noch, aber wo habe ich jetzt das Passwort für diesen Uplay-Account? Gut, dann hast du das vielleicht irgendwie rausgefunden, dann sagt er dir so, ja, und jetzt gib bitte deinen Bonus-Pre-Order-Code ein, so, ah, okay, wo ist der jetzt? Also was war denn irgendein letzte Spiel, wo ich, da habe ich sogar ein Foto davon gemacht. Ich glaube, da waren 4 Codes dabei. Für irgendein Bonus-Item, für irgendein Multiplayer-Dings, für irgendein Zusatz-DLC, der ja noch dabei war. Und das war alles so einmal für Pre-Order-Leute, einmal für Erstkäufer, einmal für was weiß ich was. Also das ist ja überhaupt nicht mehr Plug-and-Play. Da bist du ja tatsächlich wie in den alten Zeiten noch immer eine halbe Stunde beschäftigt, bevor du überhaupt erst beim Start-Screen bist.
Stimmt.
Aber ja, bewegen wir uns dann möglicherweise auf so einer Parabelform? Also haben wir quasi das Highlight der Spieleindustrie erreicht und jetzt geht's wieder abwärts, weil wir uns jetzt wieder den alten, komplizierten Zeiten nähern?
Nein, ich glaube, wir bei den Beispielen, die wir jetzt gerade geschildert haben, auch das, was du gerade sehr, sehr plakativ geschildert hast, Daniel, da sind wir ja immer noch im Hardcore-Bereich und tendenziell also bei Spielern, die bereit sind, da auch etwas mehr Zeit zu investieren, gerade weil sie vorher 70 Euro auf den Tisch gelegt haben, um das Spiel überhaupt zu besitzen. Die werden das jetzt nicht gleich wieder in die Ecke feuern, nur weil sie einen Code eingeben müssen. Wenn du dir dagegen anschaust, im Bereich der zu oft geschmierten Free-to-Play-Spiele und im Social und Facebook und so weiter, das sind Dinge, die kosten nichts und die sind im Zweifel so schnell wieder gelöscht, wie sie installiert sind. Das heißt, die dürfen den Spielern möglichst keine Barrieren in den Weg legen. Dementsprechend ist der Zugang da auch wirklich so einfach, wie man sich's vorstellen kann, und das ist Plug-and-Play. Heutzutage hast du es bei Facebook ja auf den meisten Spielen so, dass du auch keinen Dialog mehr bestätigen musst, ob dir das Spiel dich überhaupt abhören darf und in deinem Namen irgendwelches vulgäre Sachen posten auf deiner Timeline. Das machen die einfach. Das setzen die jetzt einfach
als gegeben.
Ja. Ich glaube auch, dass es besser wird. Also wir haben jetzt gerade so einen Punkt erreicht, wo also gerade jetzt durch Microsoft erstmal probiert wurde, wie weit können wir es treiben mit unserer DRM-Politik und so weiter. Und es wird so sein, dass wir uns jetzt sogar wirklich in eine bessere Richtung bewegen, weil die Konsumenten gezeigt haben, nee, sorry, Microsoft, ist scheiße, was ihr jetzt hier angekündigt habt, das wollen wir nicht. Und man sieht ja schon an den Reaktionen der großen Publisher auch, die ziehen ja unter anderem ihre Codes wieder zurück, wie EA und so. Das haben sie jetzt mal probiert, mal gucken, ob man da noch Kohle rausholen kann. Aber es kommt einfach nicht gut bei den Kunden an und es wird sich einpendeln. Also man wird da einen Weg finden. Es wird sicherlich in Zukunft auch noch andere Firmen geben, die auf ähnliche bescheuerte Ideen kommen, aber dann wird der Konsument halt sagen, da machen wir nicht mit. Und ich denke, am Ende wird der Konsument immer davon profitieren, weil es immer den entsprechenden Aufstand in der bei den Journalisten und bei den Blogs und so weiter geben wird und weil es immer dieses Kundenfeedback geben wird und sich das natürlich auch entsprechend auf die Verkaufszahlen auswirken wird. Also bei Microsoft vermute ich jetzt mal mutmaßlich einfach mal, dass die Vorbestellzahlen jetzt nicht so geil waren. Und die dann bemerkt haben, okay, das kam wohl doch nicht so gut an, unsere ganzen Ideen, und die deshalb diesen Rückzieher gemacht haben. Und wir werden sehen, was in den nächsten Jahren passiert. Und ich glaube, am Ende gewinnt der Konsument. Und also vor allen Dingen auch, was die Inhalte der Spiele betrifft. Also vergleich doch mal die Vielfalt der Spiele von heute mit vor 20 Jahren. Und also was die Welten betrifft, was die Ideen betrifft, was die Zielgruppen betrifft. Also vielfältiger wie damals, also es ist heute sehr viel breiter und bunter geworden und es kann eigentlich nur noch besser werden.
Aber das ist nicht unbedingt den großen Spielefirmen und Microsoft und Sony und sowas zuzuschreiben, das verdanken wir natürlich zu einem großen Teil der Indie Branche. Denn wenn man sich anschaut, was in den Charts so populär ist und auch wiederum über alle Segmente und auch im Casual-Bereich, dann ist es halt immer wieder die gleiche Scheiße, um es mal salopp zu sagen. Also Aufbauspiele hier und so Social MMOs da und sowas. Und wenn man sich die Pressekonferenz jetzt bei der E3 angeschaut hat, kamen Shooter auf Action-Adventure und Action-Adventure auf Shooter. Also das ist jetzt auch nicht unbedingt die große Vielfalt. Das lebt dann da eher eine Ebene drunter in den ganzen Indie-Bereichen oder in den Third-Party-Titeln und solche Geschichten.
Genau, das muss man auf jeden Fall mit einbeziehen. Also klar, es gibt immer noch, also bei der Pressekonferenz von Microsoft dachte ich so, okay, Krieg, Gewalt. Und selbst das Indie-Spiel von den Sword and Sorcery-Machern hatte Zombies, auf die man schießen musste. Und ich dachte, okay, nicht so cool. Aber es stimmt, also du hast recht, man muss da ein bisschen forschen, also graben. Also an den oberen 10, sage ich mal, gibt's halt immer wieder dieselben Genres, die sich verkaufen, aber ich glaube auch, das wird sich irgendwann verändern.
Ja. Ich glaube, was auch so ein bisschen verkannt wird, ist immer das Internet, was ja viel auch immer mit, das hat uns Accountbindung und Ähnliches gebracht und da muss man jetzt alle Spiele müssen nach Hause telefonieren und man kann sie nicht freischalten wie SimCity, weil die Launch-Server überlastet sind und Ähnliches. Aber ich glaube, diese ganze digitale Distribution und Steam und sowas hat einfach einen unfassbaren Boom, den wir, glaube ich, gar nicht überschätzen können, gebracht an zusätzlichen neuen Spielideen, weil einfach irgendwelche kleinen Publisher, also so eine Minecraft hätte es nicht geben können ohne Internet, weil einfach wahrscheinlich jeder Publisher gesagt hätte, nee, was soll das denn, da kann man keinen erschießen und die Grafik ist auch hässlich, warum sollen wir das dann irgendwie verkaufen? Und ich glaube, das ist halt einfach früher. Oder heutzutage kann sich halt sowas dann durchsetzen am Markt.
Ja, aber das Internet, Daniel, ist Neuland für uns. Also
ja, deswegen meine ich, aber wer weiß, was da noch kommt in den nächsten Jahren, wenn wir das alle erstmal so langsam uns daran gewöhnt haben. Ein Aspekt, den ich mir noch aufgeschrieben habe, ist irgendwie Wertungsskala. Weil ich finde, das ist irgendwie so, da kommt man auch nicht drum rum, wenn man irgendwie über alte Spiele redet, weil ein Aspekt, der gegen, also von Feinden oder Gegnern der Wertungsskala immer ins Feld geführt wird, ist ja der, ja, die hat ja heutzutage ihren Sinn verloren, weil die wird ja gar nicht mehr ausgereizt. Also heutzutage bekommt eigentlich jedes Spiel so zwischen 60% und 90%, so. Also die volle Bandbreite wird gar nicht ausgenutzt. Und ich Man muss das aber halt, glaube ich, aus der Historie sehen. Und Christian, du magst mir da gerne widersprechen, wenn du magst. Das glaube ich einfach, früher gab es halt auch einfach richtig schlechte Spiele. Also wo man wirklich eine Kaufwarnung aussprechen musste. Und ja, heutzutage hast du halt, heutzutage betrachten wir halt sowas wie Aliens Colonial Marines als schlechtes Spiel und sagen halt, oh nee, bloß nicht kaufen, das ist ein Riesenschrott. Aber es funktioniert, man kann es von vorne bis hinten durchspielen und ja, also das, es funktioniert auf rein technischer Basis, funktioniert es auf jeden Fall.
Ja, also zum einen ist es natürlich so, dass Leute gerne dazu tendieren, die Spiele, die in der Fachpresse behandelt werden, als das komplette Segment der Spiele anzusehen und sagen, dann schaut, also so als wenn man die Top-Spiele anschaut und sagt, ja, die haben ja alle 80er, 90er, da ist ja irgendwas verkehrt mit der Wertungsskala, aber das sind natürlich schon die herausragenden Spiele in ihrem Segment. Und gerade in diesem Core-Bereich und gerade bei Konsolenspielen, wo eine Entwicklung gerne mal 10, 20 Millionen Euro kostet, da findet die Selektion schon vorher statt. Also Spiele, die schlecht sind, von denen absehbar ist, dass sie sich nicht verkaufen werden und ihre Kosten nicht einspielen werden, werden vorher eingestellt. Und auf der anderen Seite, wie du sagst, ist es natürlich so, dass gerade in den 80ern und sowas, Spieler, wenn man sich zum Beispiel die alten Powerplays anschaut und sowas, da tauchen ein Spielename von einem schlechten Spiel gerne 4-5 Mal auf, weil er halt dann noch umgesetzt wurde auf den ST und auf den C64 und auf die PC Engine, was weiß ich alles, und diese Portierungen zum Teil halt richtig grottig waren, selbst wenn das Originalspiel vielleicht noch was getaugt hat. Und die Spiele damals waren auch schnell gemacht, ne? Da konntest du mit 1-2 Leuten schnell mal einen Titel raushauen und hoffen, dass der sich ein paar Mal verkauft. Also, wie du schon richtig sagtest, die mittlere Qualität der Spiele ist besser geworden, zumindest im Mainstream-Bereich.
Der Median hat sich verschoben
quasi. Ja, total. Also ich muss mich dran erinnern, als ich früher die Amiga Joker gelesen habe, was da für Gurken teilweise dabei waren. Da ging es da wirklich so, also von so Strip-Poker-Spielen, wie wirklich so auch total schlechte Algorithmen hatten, so dass du im Prinzip immer mit denselben Taktiken diese Spiele, also die Kartenspiele, gewinnen konntest. Das haben sie dann in den Texten immer reingeschrieben, bis hin zu irgendwelchen Arcade-Portierungen, die auf den Amiga unglaublich gelitten haben. Da gab es unglaublich viel. Und heute ist das, also es gibt sicherlich immer noch so ein paar, ich sag mal, Data-Becker-mäßige Spiele, die hier und da mal so auftauchen. Aber das ist ja einer GameStar total egal, weil die haben halt irgendwie so ein Pensum an Seiten, die sie füllen. Und was soll man die Leute da belästigen mit irgendwelchen Spielen, die sie sowieso nicht kaufen? Weil heute gibt es mehr Spiele, also auch im Mainstream-Bereich erscheinen im Durchschnitt deutlich mehr Titel als früher, und diesen Platz muss man ja irgendwie mit diesen interessanten Titeln irgendwie aufwiegeln, und da hat Christian völlig recht. Also wenn ich irgendwie 20 Millionen in Spiel rein investiere, dann überlege ich mir schon in der Vorphase, will ich das weiter betreiben oder stelle ich die Entwicklung jetzt lieber ein, bevor ich noch mehr Geld verpulver. Und es gibt Internetseiten im Netz, so zum Beispiel, ich glaube, Unseen64, und solche Sachen müssen wir vielleicht mal gucken und die Links raussuchen für später, wo man sehen kann, welche Titel alle gecancelt worden sind. Und das hat auch im Laufe der Jahre und mit den neuen Konsolengenerationen deutlich zugenommen, weil die Publisher einfach gesagt haben, hört mal, ist ja ganz nett, dass ihr Unreal 1 für die PlayStation 1 portieren wollt, aber das wird's auf Dauer nicht bringen. So. Und da wird einfach vorher der Hahn einfach zugedreht. So.
Und ja, das sind ja nur die Titel, von denen die Öffentlichkeit erfahren hat. Jedes Studio hat diverse Titel, die irgendwo in frühen Entwicklungsphasen eingestellt werden, die niemals kommuniziert worden sind.
Oder so Sachen wie Duke Nukem Forever, die dann trotzdem rauskommen und man sich dann aber denkt, hätten sie mal lieber die Legende irgendwie leben lassen und den Running Gag bewahrt, anstatt dann doch so, dass man sich dann nachher gedacht hat, ja, schade. Es hat mehr Spaß gemacht, irgendwie Witze drüber zu machen, als dann das eigentliche Spiel zu sehen. Aber gut, Christian, jetzt noch eine Frage an dich zum Abschluss so ein bisschen, weil du, glaube ich, ihr spielt ja auch immer noch viel alte Spiele, weil ihr die für den Podcast dann nochmal vorbereitet, einspielt. Richtig. Und ähnliches. Ist denn da, also was ist denn so die Hauptkomfortfunktion, wenn ich jetzt mal so nennen darf, die du einfach bei modernen Spielen im direkten Vergleich nicht mehr missen möchtest?
Ich finde ein schönes, sehr schönes Beispiel so für zwischen früher und heute, das noch nicht allzu alt ist, ist die XCOM-Serie, weil da ja vor kurzem erst eine Art, naja, Reboot, eine Neuauflage rausgekommen ist von Firaxis. Und zwischen diesen beiden Spielen liegen was, 15 Jahre oder sowas zwischen dem Original und dieser Neuauflage. Und da kann man sehr schön sehen, also nicht nur an der Präsentation, sondern vor allem auch am Interface, wie sich die Spiele von damals nach heute entwickelt haben. Aber auch, und das ist vielleicht die Antwort dann auf deine Frage, in der Einstellung dem Spieler gegenüber. Weil dieses ursprüngliche XCOM, das ein tolles, tolles Spiel ist, das ich immer noch gerne spiele, kein Problem damit hatte, den Spieler 20, 30 Stunden lang falsche Sachen machen zu lassen und ihm dann zu sagen, okay, ja, tut mir leid, die Erde ist jetzt von Aliens überrannt, jetzt hast du halt verloren. Ja, jetzt fang bitte von vorne an. Und das würde sich kaum ein modernes Spiel mehr trauen heutzutage. Also es fühlt sich mit dir verpflichtet, mehr oder weniger, mit dir verbündet, dir dann doch auch einen gewissen Erfolg zu gönnen und dich zumindest noch an die Hand, ich will nicht sagen an die Hand zu nehmen, aber mit dir gemeinsam daran zu arbeiten, dass du dann auch dein Ziel erreichst. Und das finde ich eine angenehme Einstellung, weil ich vielleicht liegt das auch am zunehmenden Alter und dass man seine Zeit mehr zu schätzen will, weiß, ich habe eigentlich keine große Lust mehr, in Spielen einen Punkt zu erreichen, wo mein Aha-Erlebnis ist, okay, die letzten 10 Stunden, die ich investiert habe, waren für die Katz. Und dann habe ich vielleicht einen klaren Lerneffekt, weil ich dann weiß, was ich falsch gemacht habe, aber ich habe die Erkenntnis auch, dass ich meine Zeit verschwendet habe. Und Spiele sind nicht dafür da, finde ich, um Zeit zu verschwenden, sondern um die Freizeit, die man hat, sinnvoll zu füllen.
Das stimmt. Es gibt auch so Beispiele, mir fällt jetzt kein spontan ein, aber wo man halt auch in alten Rollenspielen sich einfach hemmungslos verskillen konnte und dann hast du halt festgestellt, okay, den Endboss vom dritten Akt, den kann ich halt einfach nicht schaffen mit meinem Charakter. Also das heißt, ich kann jetzt natürlich weiter hier rumstreifen, aber mit meinem Charakter kann ich das Spiel nicht zu Ende spielen, weil es halt aus irgendeinem Grund nicht geht, weil man zum Beispiel irgendeinen Spezialangriff braucht für diesen Endgegner. Also die haben dich da auch knallhart ins offene Messer rennen lassen.
So ist es.
Ja. Micha, hast du noch irgendwas, wo du sagen würdest, da bin ich so gottfroh, dass es das in modernen Spielen gibt?
Du meinst dann, an Komfortfunktionen schwierig, weil ich mache das immer so ein bisschen von den Spielen abhängig, die ich spiele. Weil es gibt manchmal auch Spiele, wo der Verzicht auf Komfortfunktionen mega geil ist. Also Legend of Grimrock wäre jetzt so ein Beispiel. Das war so ein Ding, was mich auch überrascht hat, dass das kommt. Und ich habe die Kartenfunktion ausgestellt und eine tolle Zeit gehabt und bin auch gut blöd in der Gegend rumgelaufen und habe mich total verlaufen, dass mir mit Karte nicht passiert wäre, aber es hat Spaß gemacht. Irgendwie war das eine coole Erfahrung. Oder auf der Konsole eins meiner Lieblingsspiele. Ich spiele unheimlich gern Horror und da gibt's eins, das heißt Forbidden Siren. Dafür gibt's 3 Teile von und der erste war so verdammt schwer, weil dieses Spiel hatte zwar so ein paar kleinere Anzeigen, um dir zu zeigen, wo deine Gegner sind, aber es war trotzdem unglaublich schwierig, man musste dieses Spiel, musste sehr viel beobachten und so weiter, sonst kam man da überhaupt nicht voran. Also es war ein Stealth-Spiel, wenn man es runterbricht, aber nie so einfach und komfortabel wie zum Beispiel Splinter Cell oder so. Und das fand ich total gut, weil es einfach diese Spannung im Spiel gesteigert hat, weil man dann einfach ein bisschen mehr Schiss hatte, von irgendjemandem erwischt zu werden. Und auf der anderen Seite finde ich dann halt eben so Sachen wie Remember Me dann cool, weil sie mir überall zeigen, wo ich lang gehen muss, weil mich da die Geschichte einfach ein bisschen mehr interessiert als das eigentliche Spiel. Deswegen kann ich es jetzt gar nicht so pauschalisieren. Aber eine Sache, die ich toll finde, bei neuen Spielen, und ich glaube auch, dass es in Zukunft noch sehr viel besser wird, ich glaube, dass Entwickler jetzt so ein bisschen spitz gekriegt haben, was sie tatsächlich mit den ganzen Spielen und mit diesem Format, also mit den Genres und dem Medium an sich anstellen können. Also ich habe das Gefühl, dass über die Jahre so ein bisschen das Bewusstsein auch geschärft worden ist, welche Geschichten sich fast nur ausschließlich mit Computerspielen erzählen lassen und wie man den Spieler emotional involviert. Zum Beispiel Shadow of the Colossus ist so ein Spiel und eins der wenigen Beispiele dafür, dass der Spieler mit Schuld beladen werden kann. So, was in einem Film oder zum Beispiel in einem Buch sehr schlecht umsetzbar ist. Aber ein Spiel kann halt sagen, hier hast du eine Verantwortung und die kriegst du jetzt als Spieler aufgedrückt und man trägt sozusagen eine Bürde. Und es gibt 2, 3 andere Spiele, die das auch so ähnlich machen, aber dass du durch diese Spiele interaktive Erfahrung und dadurch, dass du diese Handlung selber nachvollziehst, dann im Prinzip dieses Gefühl bekommst. Ich glaube, das ist so ein Beispiel dafür, dass das Entwickler merken, man kann ein bisschen mehr mit Spielen machen, außer nur die üblichen Genre-Konventionen. Und ich glaube, dass wir in Zukunft da einfach mehr von sehen werden.
Christian, du klangst gerade so, als du noch sagen wolltest.
Nichts zu dem, was Michael gesagt hat, da würde ich mich vollkommen anschließen. Ich hatte nur noch als Gedanken im Hinterkopf, dass ja ein paar in Anführungszeichen alte Konventionen auch wieder neu entdeckt werden. Eines der frappantesten Beispiele in letzter Zeit ist diese Idee des Permadeath, die in der Indie-Szene ja wieder kursiert oder die auch, XCOM hatten wir gerade schon, da optional drin ist. Oder ich habe zum Beispiel eine ganze Weile lang begeistert Realm of the Mad God gespielt, dieses Online-MMORPG mit 8-Bit-Grafik. Das ja auch darauf basiert, dass dein Charakter, wenn er stirbt, halt einfach weg ist. Das aber in diesem Moment nicht als Strafe empfunden wird, weil du trotzdem noch dadurch andere Charaktere freischaltest und sozusagen eine Belohnung mitnimmst. Aber dieses Gefühl, dass da etwas Vergängliches in dem Spiel ist und dass ich besser gut darauf aufpassen sollte, das bereichert die Spielerfahrung. Und ich finde das schön, dass das wiederentdeckt wird.
Mhm. Stimmt. Ja, also was du jetzt sagst, Micha, also ich glaube, wo ich mich am meisten drauf freue auf die Zukunft, ist tatsächlich dieses, ich glaube, ich habe es jetzt schon in etlichen Podcasts gesagt, diese lückenlose Verschmelzung von Single und Multiplayer. Also, dass ich irgendwie gar nicht mehr weiß, also dass man im Prinzip vielleicht möglicherweise eingesehen hat, okay, man kann jetzt zumindest auf absehbare Zeit noch keine KI erschaffen, die glaubwürdig wirkt. Also die wird immer irgendwelche Fehler oder Aussetzer haben. Dieses Manko versucht man eben zu ersetzen, indem man sagt, ja gut, dann nehmen wir halt einfach menschliche Spieler, die das machen. Und wie gesagt, und das ist ja auch wieder sowas, wie Christian, du gesagt hast, was eigentlich aus der Indie-Szene kommt. Was sind Mods wie DayZ oder sowas, die diesen Gedanken irgendwie gebracht haben. Und es gab sicherlich auch noch schon vorher Beispiele. Dass du den Spieler eben einfach in eine Welt wirfst und er weiß gar nicht mehr genau, was er da trifft. Sind das echte Menschen, die da am anderen Ende einfach auch an einem Controller sitzen oder ist das eine KI oder, und das macht es eben unberechenbarer und dadurch aber auch realer und unwirklicher und zugleich wirklicher, finde ich.
Ist auf jeden Fall total geil. Also je weiter die Technik kommt, desto mehr wird es die Kreativität der Entwickler natürlich auch beflügeln. Jetzt mal ganz abgesehen von besserer Grafik und tolleren Sound-Engines und so, weil solche Sachen, wie du jetzt beschreibst, dass das so gemischt wird und so, es wäre natürlich vor einigen Jahren einfach nicht machbar gewesen. Und ich will gar nicht wissen, was in den Schubladen einiger Entwickler und kreativer Köpfe irgendwie in den Schubladen steckt, was irgendwann mal ausgepackt wird, weil einfach die Technik dazu da ist. Da bin ich auch total gespannt.
Ja. Aber ich finde trotzdem, wenn ich jetzt drüber nachdenke, letztendlich das beste Feature, das wir heutzutage haben, ist Autosave. Die Tatsache, dass ich mein Spiel abschalten kann und mir einigermaßen sicher sein, dass wenn ich es wieder anschalte, dass ich an der Stelle weiterspielen kann. Das ist wenn ich zurückdenke, vor 25 Jahren ist das komplett utopisch gewesen. Da konnte man sich das nicht vorstellen. Wenn du da vergessen hast, dein Spiel zu speichern, dann konntest du ganz am Anfang wieder anfangen.
Ja, und wie gesagt, es war oft so dieses, dass man als Kind, dann hat man irgendwie ein Super Nintendo angelassen. Und dann hat die Mutter den Stecker rausgezogen, weil sie saugen wollte im Wohnzimmer. Und dann war halt so dieses
große Dramen,
ja. Ja, es war halt wirklich, weil man hatte den Strom angelassen und man musste dann irgendwie, weiß ich nicht, beim Freund irgendwie war man drüben, um da irgendwas zu holen oder draußen. Und dann kam man eben zurück und dann war alles aus. Und wieso ist das alles aus? Ja, ich musste halt saugen. Und dann so, ja, aber jetzt ist alles weg. Und wieso, kannst du doch wieder neu anmachen? So, ja, aber also es war auch irgendwie meiner Mutter nicht zu erklären, wie man das, was das jetzt für ein gigantischer Verlust war und warum ich deswegen als Kind da großes Geschrei und Gezeter deswegen veranstaltet habe.
Oder erinnert ihr euch noch an diese Passwortfunktion, dass man da manchmal so Passwörter abschreiben musste, um die dann einzugeben und so? Und was für ein Drama das war, wenn du dich verschrieben hast, ne? Wenn dann irgendwie das falsch abgeschrieben.
Da ging es einfach nicht. Ja, aber das hatte ja eine pädagogische. Das war ja so dieses, hey, leg dir eine ordentliche Handschrift zu, dann passiert dir sowas nicht. Also ich finde, ich habe das immer dann dementsprechend hatte ich immer gute Noten in Schönschreiben. Nee, war es gelogen. Aber das finde ich, hatte da so, da konnte man noch irgendwie einen pädagogischen Aspekt rausziehen. Aber
so wie dich Kartenzeichnen auf eine Karriere als technischer Zeichner dann vorbereitet, meinst du?
Absolut, ja.
Da lernt man noch fürs Leben.
Genau. Gut, ich finde, es ist so eine Frage, die man wahrscheinlich gar nicht abschließend beantworten kann, weil es waren.
Doch. Früher war nicht alles besser, heutzutage ist alles besser. Punkt.
Echt? Würdest du es so?
Absolut, absolut. Okay.
Ja gut, dann hätten wir uns ja die letzten 40 Minuten, was jetzt war, auch sparen können.
Aber trotzdem gibt es natürlich viele alte Spiele, die trotzdem heute immer noch sehr geil sind. Das darf man auch nicht vergessen. Also.
Ja, aber die aus der Perspektive des Selbsterlebthabens. Also das ist, wir sehen das ja bei unserem Podcast, um das noch schnell abschließend zu sagen, dass wir da auch viele junge Hörer haben, die dann sagen, boah, bei euch klingt Planescape Torment so toll, wenn ihr darüber redet, das probiere ich jetzt mal aus. Und dann der nächste Post einen Tag später ist, boah, ich finde da einfach nicht rein, das ist ja so umständlich und man muss so viel lesen und sowas. Ja, wundert mich auch nicht. Ja, das ist einfach, wenn ich heute jemandem sage, guck mal, da steht Donkey Kong, fantastisch, der beste Automat der Welt, spiel das mal, der wird nach 5 Minuten da wieder weggehen und sagen, das ist ja langweilig, das ist ja immer das Gleiche.
Ja, Aber Planescape Torment war aber super. Nur mal so eingeworfen.
Ja, stimmt. Aber schon echt nicht zugänglich. Also, wenn ich mir überlege, du hast es vorhin gesagt, Micha, mit den ganzen Textboxen, die man halt erstmal lesen musste. Also bei so alten japanischen Rollenspielen, wo du halt einfach 20 Minuten weil du halt nur unten die Textboxen eingeblendet hast und dann waren ja auch noch mit so einem grässlichen Piepsound animiert und du musstest halt dann am Anfang erstmal eine halbe Stunde Story durchdrücken, bevor du überhaupt erstmal anfangen konntest zu spielen, weil sie dir das so zugemutet haben.
Also selbst bei so Lieblingsspielen, ne? Also ich habe ein Freund von mir hat jetzt Okami HD angespielt auf der, das gab's ja irgendwie bei PSN Plus und so, und das ist eins, Okami war damals oder ist heute immer noch eins meiner absoluten Lieblingsspiele und ich lag ihm immer in den Ohren so und habe gesagt, es musst du spielen, das ist so gut, das ist so gut. Und er hat gesagt, ich habe es nach einer halben Stunde weggelegt, weil am Anfang nur, weil diese Leute nicht synchronisiert werden, sie kriegen immer nur so einen Pip-Sound, ne, so eine Fantasiesprache. Und du musst am Anfang in den ersten eineinhalb Stunden des Spiels unglaublich viel lesen, weil sie sich sehr viel Zeit für diese Exposition genommen haben. Und die erklären, wer ist wer und wer. Und die reden da alle in dieser Fantasiesprache. Und er hat gesagt, in einer halben Stunde ging mir das so auf den Sack, dass ich das ausmachen musste. Tut mir leid, Michael.
Ich hatte es letztens mit Manu in dem Sid Meier's Aces Pilot, hätte ich zwar gesagt, wer ist Ace Patrol? Ace Patrol, das iOS, erste iOS Free-to-Play-Spiel von Sid Meier. Hm. Und da kamen wir irgendwie darauf, dass wir beide irgendwie gesagt haben, der Einstieg ist irgendwie nicht so toll, weil du am Anfang halt wirklich einen Flieger-Piloten kriegst, der nichts kann. Und du kämpfst auch gegen andere Piloten, die nicht so viel können. Und dann dauert halt so ein Flugmanöver, so ein Dogfight da einfach mal ewig. Und da haben wir gesagt, ja gut, da sind eigentlich Spieleentwickler inzwischen weiter, indem sie dir einfach einen coolen, fetzigen Anfang geben, indem sie dich zum Beispiel mit allen Fähigkeiten gleich ins Spiel reinlassen und dann sagen so, das, jetzt hast du mal gesehen, was später möglich ist, aber jetzt stürzt du ab und verlierst alle deine Fähigkeiten und kriegst sie dann wieder. Also das ist nur so ein Beispiel, wie man irgendwie das machen kann. Und da waren wir irgendwie beide so der Meinung, naja, das ist halt so, Sid Meier macht halt noch so seine alten Spiele, wo es, wie es früher war, dass du halt erstmal von klein auf anfängst und möglicherweise auch erstmal von den Möglichkeiten überfordert bist.
Vielleicht habt ihr auch aber einfach auch schlecht gespielt.
Ja, das ja sowieso. Ich meine, das ist
die Möglichkeit gekommen. Aber ihr habt natürlich recht, ja, das fühlt sich sehr altmodisch an, das Ace Patrol. Ich habe es auch gespielt und macht einem dann aber gleichzeitig halt doch auch wieder augenfällig, wie du sagtest, wie viel besser inszeniert und fetziger und auch flüssiger im Einstieg moderne Spiele sind. Aber es gibt beides und das sind beides interessante Erfahrungen. Ich habe das durchaus genossen, das Ace Patrol.
Ja, mich hat's nicht so gepackt. Also, weil, vielleicht lag's auch einfach daran, an diesem, man ist halt auch so ein Arsch bei Free-to-Play, so. Man spielt es halt, da ist man doch. Man spielt's eine halbe Stunde, wenn's es nicht funzt, dann legt man's halt weg. Also, weil hat ja nichts gekostet, man probiert's aus. Und, dann sagt man sich halt, ja, nö, warum soll ich mir jetzt noch weiter irgendwie mich damit abgeben, wenn ich noch drei andere Spiele hab, die ich auch mal anprobieren kann? Und, ja. Gut, aber bevor wir uns vollständig verquatschen, dann danke ich euch für diesen Cast und dann, Christian hat es ja schon gesagt, früher war eben nichts besser, das habt ihr jetzt davon und das Einzige, was früher irgendwie, also was auch früher noch schlechter war, es gab nicht mal Podcasts über früher.
Das also, ist wahr.
Ne? Das ist richtig, ja. Und das ist ja das Einzige, also allein daran erkennt man ja schon, dass die Gegenwart viel besser ist. Als die Vergangenheit. Aber gut, trotzdem eine spannende Diskussion und ich wünsche euch einen schönen Tag.
Danke.
Ciao. Tschüss.